Gib uns unser täglich Brot ist unser heutiges Thema. Und ich muss gestehen, Erntedank ist für mich immer ein ziemlich schwieriges Fest. Am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, würde ich das im Kalender jetzt mal umgehen. Es gibt so viele andere Themen, die ich lieber jetzt ansprechen würde, als über das Thema Gib uns unser täglich Brot zu sprechen. Da gibt's so viel anderes, was mich so gerade packt. Jüngerschaft, Ehe, Taufe, das Reich Gottes. Wie wirkt der Geist in der neutestamentlichen Gemeinde? So, wenn du mich fragen würdest, was würdest du heute am liebsten predigen, dann würde ich so in diesen Kategorien denken. Und dann kommt Erntedank. Muss das sein? Die Bibel sagt, dass eine Sache ist, die wir tun, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind. Was tun wir, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind? Ja, prophezeien ist richtig. Ganz genau. Wir danken für alles und alle Zeit. Das ist Ausdruck des Geisteswirkens, auch in der Gemeinde. Aber genau das ist für mich die erste Herausforderung. Es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bitten um Brot. Und das ist für mich tatsächlich eine Herausforderung, das ernst zu nehmen. Wann hast du das letzte Mal wirklich mit ganzer Kraft Gott gebeten? Bitte, gib mir Brot. Jemand schreibt dazu, diese Bitte wurde von Jesus für die materiell Armen formuliert. Wörtlich übersetzt heißt es, das Brot für morgen gib uns heute. Das Brot für morgen gib uns heute. Heute brauchten diese Menschen zu Jesu Zeiten die Zutaten für ihr Brot, das morgen erst fertig sein würde. Der Sauerteig wirkte einen Tag, um den Teig zu durchdringen. So ist der Vorlauf von einem Tag für das morgige Brot gut verständlich. Es ging Jesus hier zuallererst um das Grundnahrungsmittel zum Überleben. Wenn wir uns jetzt mit dieser Bitte beschäftigen, müssen wir das im Blick behalten. Jesus ermutigt uns, um unsere Grundbedürfnisse zu bitten. Von Sahnetorten, Schokoriegeln oder Kalbsbraten in Brotteig ist nicht die Rede. Und das ist meine Herausforderung. Jesus spricht hier von Brot, von dem Grundnahrungsmittel, das, was der Mensch wirklich braucht. Aber wenn du mich morgens, wenn ich gerade aufwache und fragst, was brauchst du? Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Karre, eine größere Wohnung wäre nicht schlecht und eigentlich hätte ich gern ein neues Tablet. Das sind meine vermeintlichen Grundbedürfnisse. Darum dreht sich alles in meinem Kopf. Wie kann ich noch mehr, noch größer, noch stärker, noch weiter? Aber bei den Grundnahrungsmitteln, da denke ich nicht dran. Warum? Es ist für mich selbstverständlich. Es ist für mich keine Frage, ob ich das kriege, was ich wirklich brauche. Darum bitte ich nicht. Ich bitte um die Dinge, die irgendwie mir zu weit scheinen, was Luxusgüter am Ende sind. Und wenn ich diese nicht bekomme, dann werde ich unzufrieden. Dann macht sich Unzufriedenheit in mir breit. Den anderen geht's immer besser. Der verdient mehr, deswegen kann er ein besseres Auto fahren, ein größeres Auto. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, ein Handy, vielleicht auch gar nicht Technik, ich bin da immer sehr schnell technisch unterwegs. Vielleicht irgendetwas anderes, was du im Blick hast. Die anderen haben das. Mir bleibt das verwehrt und das bleibt mir verwehrt und ich habe das Gefühl, meine Grundbedürfnisse werden nicht gestillt. Und dann muss man sich tatsächlich fragen und ich habe mich auch gefragt während der Predigtvorbereitung, sag mal, geht's noch? Hast du wirklich das Recht, unzufrieden zu sein über... Du hast ein Auto. Ja, ein größeres wäre schöner, aber was ist, wenn nicht? Jammerst du dann? Paulus erinnert mich, vielleicht auch dich, in 1. Korinther 4 sagt er, was hast du, Was hast du, was du nicht empfangen hast? Nix. Alles, was ich habe, habe ich empfangen. Und das sagt er, damit wir zur Dankbarkeit kommen. Und damit wir nicht meinen, es ist alles selbstverständlich, dass ich zum Supermarkt gehe, mein Brot mir hole, das heutige Brot für den heutigen Tag, ich brauche nicht mehr diesen 24-Stunden-Rhythmus, wie früher zu Jesu Zeiten. Jesus sagt, als er das Vaterunser, was wir jetzt vielfach gehört haben in den verschiedenen Sprachen, leitet er ein mit den Worten, ihr sollt so beten, Doppelpunkt. Doppelpunkt sagt er nicht. Ihr sollt so beten und dann kommt das bekannte Vaterunser, was nahezu jeder Christ, mindestens Kirchengänger, kann. Und dann beten wir das. Und dann beten wir das auch immer wieder, weil es ja das Gebet ist, was Jesus uns gelehrt hat. Ihr sollt so beten, das wurde lange Zeit so verstanden. Das ist das sozusagen optimale Gebet und bitte rezitier es immer wieder, immer wiederholen. Aber das ist gar nicht das, was Jesus meint. Jesus sagt nicht, ihr sollt genau diese Worte so beten. An den Worten ist nichts falsch und nichts verkehrt. Deswegen haben wir das auch eben gerade gemacht und uns dafür Zeit genommen, weil Jesus diese Worte gesprochen hat. Aber vielmehr meint er, du sollst in dieser Weise beten. Es ist also kein, wie so ein behördliches Formular. Einige arbeiten hier in der Behörde, die wissen, wie strikt man sein muss in den Auflagen und da darf auch kein Komma fehlen, wenn du bei der Behörde bist und etwas ausfüllst. Aber bei Gott ist es nicht so. Es geht nicht darum, dass du ein Formular runterbetest, sondern es geht Jesus darum, ich gebe dir eine Art Gebetsvorlage, eine Inspiration, wohin dein Gebet steuern sollte. Findest du, wenn du betest, diese Elemente, die ich dir gerade gesagt habe, wieder? Keine Sorge, es ist nichts Falsches dran, das Vaterunser zu beten, es ist sehr, sehr gut. Aber Jesus meint, du darfst frei beten und in dieser Weise. Das bedeutet für uns, wenn Jesus sagt, du sollst in dieser Weise beten, dann sagt er im Prinzip auch zu uns, du sollst für Brot beten, das ist okay, du darfst auch für Wasser beten. Das ist auch ein Grundbedürfnis. Und es gibt ja nicht nur Brot als Grundbedürfnis für den Menschen. Es gibt da ganz, ganz viele Dinge. Mal ausgeklammert das neue Tablet, was ich mir gerne wünsche. Das ist tatsächlich kein Grundbedürfnis, ja, denn ich habe ja eins und es funktioniert noch. Aber es geht um jegliche Grundbedürfnisse, die wir brauchen. Und da können wir einmal kurz überlegen. Stell dir mal vor, mal völlig aus der Luft gegriffene Situation, die die Welt eigentlich gar nicht kennt. Stell dir vor, du bist auf der Flucht. Was sind Dinge, die du mitnehmen würdest auf der Flucht? Was ist das? Was brauchst du an materiellen Dingen, wenn du sagst, ich bin jetzt unterwegs und wir sehen das in den Nachrichten Tag für Tag? Was ist das, was du brauchst auf diesem langen Weg? Bitte. Wasser, Brot. Kleidung, richtig. Schuhe, eine Decke. Die Kreditkarte. Ausweis. Und dann bist du auf der Flucht und hast deinen Rucksack gepackt. Versucht euch kurz in diese Situation hineinzuversetzen. Für uns ist es gar keine Frage. Unser Koffer ist nicht gepackt. Aber viele Koffer wurden in den letzten Monaten gepackt und in den letzten Jahren. Und dann bist du unterwegs. Und es regnet. Und es ist kalt in der Nacht. Und deine Kinder jammern. Du brauchst da allerhand. Du brauchst ein Dach über deinen Kopf. Du brauchst eine Schlafgelegenheit. Du brauchst Menschen auf deinem Weg, die dir helfen, die gut zu dir sind, die dich nicht abweisen, sondern die deine Not erkennen und sagen, alles klar, ich sehe deine Not und ich kann hier helfen. Das sind die Grundbedürfnisse, nicht das dickere Auto, sondern das sind die Grundbedürfnisse, von denen Jesus spricht. Und es ist okay, wenn du sagst, naja, Brot habe ich gerade, aber mir fehlt gewaltig dieses Grundbedürfnis. Jetzt sind wir materiell natürlich hier in Deutschland alle super versorgt. Materiell haben die wenigsten in diesem Raum ein großes Problem. Es gibt auch andere Grundbedürfnisse. Es gibt nicht nur materielle Grundbedürfnisse, sondern wie wir in der Lesung vorhin auch von Margarete gehört haben, es gibt auch die anderen Bedürfnisse. Es gibt auch soziale Grundbedürfnisse. Es gibt emotionale Grundbedürfnisse. Und sollte Gott uns verwehren, dass wir mit diesen Grundbedürfnissen, die er uns auch ausgestattet hat, dass wir dann nicht zu ihm gehen? Das ist ja gerade die Not auch in unserem Land, dass wir materiell überfließen, völlig im Reichtum sind, aber es uns doch an dem Grundsätzlichen fehlt. Dass wir in unserem Herzen eine tiefe Leere oft empfinden. Dass das, was unsere Seele, was unser Herz braucht, doch nicht bekommen. Da können noch so viel materielle Güter kommen. Was passiert, wenn ein Mensch seelisch verarmt? Ich möchte euch dazu was vorlesen. Aus dem Mittelalter wird ein Experiment berichtet, das einen sehr tragischen Ausgang nahm. Kaiser Friedrich II., 13. Jahrhundert, der an wissenschaftlichen Untersuchungen außerordentlich interessiert war, wollte erforschen, wie sich Kinder verhalten und welche Ursprache sie entwickeln würden, wenn sie keinerlei Möglichkeit zum sprachlichen Austausch mit anderen Menschen hätten. Das war früher die Idee. Da gab es einige Experimente in der Vergangenheit. Was passiert, wenn wir mit Kindern nicht reden? Und wenn sie dann ihr Bedürfnis zum Ausdruck bringen, was sagen sie dann? Das ist die Ursprache. Das ist sozusagen das Reine, das Natürliche. Und das wollte er herausfinden. Um dies herauszufinden, ließ er Neugeborene von Pflegerinnen versorgen, die die strikte Anweisung erhielten, die Kinder zwar zu waschen und zu füttern, aber kein Wort mit ihnen zu sprechen. Und auch sonst keinerlei Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Der Kaiser, der übrigens spekuliert hatte, die gesuchte Ursprache könnte Hebräisch, Griechisch, Latein oder Deutsch sein, musste bald aufgeben. Warum? Denn die Kinder starben alle nach kurzer Zeit. Ohne das Händepatschen, das fröhliche Grimassenschneiden und die Koseworte ihrer Ammen vermochten die Kinder nicht zu leben. Ähnlich traurige Erfahrungen machte man später auch in Waisenhäusern und Heimen. Obwohl die Kinder ausreichend ernährt und hygienisch einwandfrei versorgt wurden, verkümmerten sie seelisch, weil ihnen Zärtlichkeit und liebevolle Ansprache fehlten. Die Kinder zeigten deutliche Entwicklungsrückstände, wie zum Beispiel beim Laufen und Sprechen lernen. Sie wirkten bedrückt und apathisch und waren sehr anfällig gegen Krankheiten. Viele von ihnen starben nach kurzer Zeit. Inzwischen weiß man, dass Kinder, um sich gesund zu entwickeln oder um sich gesund entwickeln zu können, besonders in den ersten Lebensjahren einen Menschen brauchen, der zuverlässig für sie da ist und ihnen liebevolle Zuwendung gibt. Man ist sich nicht ganz sicher, diese Geschichte mit Kaiser dem Friedrich, Kaiser Friedrich, so hieß er doch, oder? Ja, Kaiser dem Friedrich. Ob das historisch einwandfrei ist. Es fehlen einige wissenschaftlich fundierte Beweise, dass das auch sich tatsächlich so zugetragen hat. Man weiß, er war so ein Wissenschaftsfreak, aber man weiß nicht, war das wirklich hundertprozentig so. Ist letztendlich aber auch egal. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass dort, wo Kinder seelisch verarmen, dass sie kaputt gehen, dass ihr Charakter darunter leidet und ihre ganze Lebensentwicklung darunter leidet. Das ist letztendlich die Quintessenz dessen. Ein Mensch braucht Annahme, ein Mensch braucht Liebe. Und wenn diese Liebe fehlt, dann stirbt der Mensch von innen. Wenn niemand mit dem Menschen spricht, ich meine liebevoll spricht und nicht, das hast du wieder ja nicht gut gemacht. Du hast wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt. Das ist jetzt nicht so die Ansprache der Liebe, von der ich rede. Und weil wir das brauchen, sagt Jesus, bittet Gott um eure Dinge, die ihr wirklich braucht. Denn wir bitten nicht einfach nur um Brot. Wen bitten wir denn überhaupt? Wir sagen nicht einfach, Gott, ich brauche Brot oder ich brauche die anderen Dinge, Liebe, Annahme auch in meinem Leben, die mir fehlen. Du darfst Gott bitten als den Vater. Hey, wenn wir wissen, dass Kinder das brauchen, diese Annahme, diese Liebe, diese Zuwendung. Und Jesus sagt, bittet Gott und ich sage euch wie unser Vater im Himmel. Und das ist zu dieser Zeit was völlig Revolutionäres, dass Jesus so einen engen Kontakt auf einmal zu Gott aufbaut und sagt, das ist nicht einfach der nette Herr in dem weißen Kleid und dem weißen Bart, der auf seinem Thron sitzt und wartet, bis du kommst, sondern das ist dein Vater. Und im Prinzip diese liebevolle Ansprache seinen Kindern gibt. Und deswegen darfst du kommen und diese Bedürfnisse auch zur Sprache bringen. Der Vater im Himmel möchte uns versorgen. Er möchte uns diese Dinge geben. Darum heißt es auch im Psalm 81, ich bin der Herr, dein Gott. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Es sind nicht nur Kinder, die emotionale Bedürfnisse haben, auch wir Erwachsene haben die. Ich habe es schon öfter gesagt, man kann in einem ganzen vollen Raum sitzen, dicht an dicht und in den letzten Wochen wird's immer enger. Schön, freut mich. Und doch kannst du einsam sein. Du kannst nach Hause gehen und hattest nicht diese Beziehung, die dein Herz braucht. Warum kommen wir denn hierher? Wir kommen doch nicht hierher, um in möglichster Isolation Gottesdienst zu feiern. Wir versammeln uns, wir treffen uns, weil wir auch einander brauchen. Erwachsene haben auch Sehnsüchte. Vielleicht hast du jetzt nicht die größte Sehnsucht nach Brot, aber vielleicht nach einer tragfähigen Beziehung. Sowohl Eheleute als auch Alleinstehende brauchen das. Vertrau in diesen Dingen nicht auf dein Gegenüber. Vertrau in diesen Dingen, so sagt es Jesus, wenn du Grundbedürfnisse, wenn du einen Mangel hast an Grundbedürfnissen, such es bei Gott. Vertrau auf ihn allein. Wenn du auf Menschen vertraust, die werden dich enttäuschen. Und die werden dir auch nicht das geben können, was du brauchst. Vertrau auf Gott, dass er auch Menschen bewegt zu dir hin. Bitte Gott darum, dass er diese Beziehungen aufbaut. Denn Menschen können nur das geben, was sie selber empfangen haben. Du kannst nichts von dir herausgeben, was du selber nicht empfangen hast. Auch dein Gegenüber muss etwas empfangen, was er dir weitergeben kann. Aber von wem empfangen wir denn? Allein von Gott, weil er der Einzige ist, der nicht empfangen hat. Er ist der Einzige, der ewig ist und in Fülle besitzt. Er ist der Einzige, der gute Gaben austeilen kann. Deswegen vertrau nicht auf dein Gegenüber. Vertrau auch nicht auf deinen Ehepartner, dass er deine Grundbedürfnisse sichert. Viele Ehen verkümmern, weil die Grundbedürfnisse nicht gesichert sind. Treue, liebevolle Ansprache, Zweisamkeit, Sexualität. Redet als Ehepaar mal über diese Dinge. Aber geh nicht nach Hause und sag, aha, der Prediger hat gesagt, wir sollen jetzt mehr Sex haben. Und das fehlt mir und das möchte ich, dass du mir das gibst. Ja, aber der Prediger hat auch gesagt, wir sollen Zeit zu zweit haben. Das fehlt mir und gib mir das. So miteinander zu reden, da kommst du nicht zur Lösung, weil du dann dein Vertrauen auf dein Gegenüber setzt. Du sollst mich befriedigen. Jesus sagt, die Grundbedürfnisse, die du hast, richte sie an Gott. Bitte Gott darum, dass er das stillt, dass er auch in deine Ehe eingreift, in dein Gegenüber, egal welche Beziehung, dass Gott etwas tut mit deinem Gegenüber und frage dich, wenn du in der Ehe bist, wenn du mit deinem Partner sprichst. Sag nicht, du machst das nicht für mich, sondern frag, wo erfülle ich dein Grundbedürfnis nicht? Fehlt dir etwas in unserer Beziehung? Dann sag es mir, damit ich erkenne, wo Gott mich korrigieren möchte und dass ich Gott darum bitte, dass das, was dir fehlt, dass ich das geben kann. Wörtlich übersetzt heißt unser Vater, unser Ausschnitt, das Brot für morgen, gib uns heute. Das finde ich eine ganz spannende Übersetzung, die mir vorher gar nicht so bewusst war. Ich habe immer gedacht, es geht einfach nur um diesen jetzigen Tag. Aber dass Jesus das so formuliert, finde ich spannend. Das bedeutet für mich, ich darf auch um den nächsten Schritt bitten. Nicht nur jetzt im aktuellen Augenblick, wo ich gerade stehe, sondern was brauche ich für meinen nächsten Schritt? Und um diese Grundbedürfnissicherung zu erhalten, darf ich Gott drum bitten, gib mir heute das, was ich für morgen brauche. Ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Gebet, wer so beten kann. Das ist ein Gebet im Glauben. Gott, ich glaube daran, dass du mir jetzt das gibst, was ich für den nächsten Schritt brauche. Wie oft liegen wir in unseren Betten wach und malen uns Schreckensszenarien aus und fragen uns, wie soll der morgige Tag denn funktionieren? Wie soll ich das über die Bühne kriegen? Die Herausforderungen sind mir zu groß. Das Gespräch, was ich führe, das ist mir zu heikel. Gott sagt zu Israel in 3. Mose 26, ihr habt reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Und das können wir auch sagen, wir hatten gestern einen wunderbaren Feiertag. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Gott ist daran interessiert, dass wir einen ruhigen Schlaf haben. Dass wir ruhig schlafen können. Dass wir uns nicht sorgen müssen um das Morgen, weil wir wissen, Gott stattet mich an diesem Tag aus für den nächsten Schritt, den ich morgen gehen soll. Und so kann ich ruhig schlafen. Brauche mir keine Szenarien ausmalen, sondern glauben, dass Gott wirkt. Es ist ein Gebet des Glaubens, dass ich den nächsten Tag überstehe, weil mir Gott jetzt gibt alles, was ich für diesen Tag brauche. Interessant ist an diesem Gebet des Vaterunsers. Viele, viele Predigten wurden schon dazu gepredigt. Viele, viele Bücher wurden dazu geschrieben. Und fast alle Bibelkommentatoren und Bibellehrer beschreiben, es ist spannend, dass es nicht mit unseren Bitten startet, das Gebet. Wir sind jetzt so schnell bei dem Brot, ja. Aber vorher gibt es immer noch so eine Einleitung, sage ich mal. Es ist nicht nur eine Einleitung, es ist wirklich das erste Anliegen des Gebets ist nicht, Gott, gut, dass du da bist, ich brauche. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gottes Name soll geheiligt werden. Er soll sich als heilig präsentieren. Er soll seiner Königsherrschaft, seiner Majestät soll er Ausdruck verleihen. Das ist die erste Bitte von Jesus in dem Gebet. Jesus sagt an einer anderen Stelle, trachtet zuerst nach eurem Brot, nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch der Rest zufallen. Sucht zuerst Gottes Ehre. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Gott, dein Name soll geheiligt werden. Das ist mein größtes Anliegen. Heilige deinen Namen. Zeig deine Herrschaft. Zeig deine Präsenz. Zeig das Reich Gottes, dass du verherrlicht wirst. Und dann kommen unsere Bitten. Und ich Und ich glaube nicht, dass die einfach getrennt zueinander stehen, sondern wie soll sich denn Gott verherrlichen? Wie soll er denn seinen Namen heilig darstellen in unserer Welt? Wie denn? Das tut er, indem er unter anderem sein Versprechen erfüllt. Indem er das Versprechen, das er uns versorgt, auch erfüllt. Herr, dein Name soll geheiligt werden. Das ist meine Not. Zeig deine Herrlichkeit. Zeig deine Herrlichkeit, deine Majestät, deine Schöpferkraft, indem du mir das gibst, was ich brauche. Und indem wir so zu Gott beten und Gottes Majestät so hochstellen, fordern wir ihn im Prinzip heraus, sage ich mal. Gott sagt an einer Stelle im Alten Testament, ich handelte gnädig, nicht um eures Namens willen, sondern um meines Namens willen, weil mein Name heilig ist und der soll nicht verschmutzt werden, der soll nicht in den Dreck gezogen werden. Ich möchte mir hier nichts zu Schulden kommen lassen. Mein Name ist heilig und um meines Namens willen werde ich handeln. Ich werde gnädig handeln an euch, damit mein Name groß ist. Okay, okay. So soll es sein. Dein Name soll groß gemacht werden. Handle um deines Namens willen, um deines Namens willen. Gib mir das, was ich unbedingt brauche, was ich haben muss. Also Unterschied, ne? Tablet und Brot. Es geht um seinen Willen, der sich offenbaren soll in diesem Gebet. Das bedeutet, wenn du bittest um Brot, und füg einfach das hinzu, wo du denkst, das ist das, was ich haben muss als Mensch, um zu leben. Dann darfst du das bitten und nicht einfach so, naja, wer weiß. Vielleicht passiert es doch nicht. Es wird passieren, weil Gottes heiliger Name auf dem Spiel steht. Gott hat etwas versprochen, Gott hat etwas verheißen und wir als Kinder Gottes sind dazu berufen, diese Verheißung zu ergreifen und im Glauben zu beten, dass es auch vollbracht wird. Denn wenn die Kinder Gottes da niederliegen und noch nicht mal an den Grundbedürfnissen versorgt werden, was ist das für ein Zeugnis für den heiligen Namen Gottes? Unsere Bitte wird letztendlich sozusagen der erste Schritt zur Anbetung. Wisst ihr das? Denn wenn wir Gott bitten und wir seine Fürsorge erfahren, dann mündet das in Dankbarkeit und Dankbarkeit mündet in Anbetung. Gott hat das alles so eingerichtet, dass er in allem das Ziel ist. Dass ich da nicht da vor meinem Brot sitze und die Krümel da ausklamüse und mich daran freue, oh, ich habe ein Brot bekommen. Preis das Brot. Ehre dem Brot. Nein, ich habe das bekommen. Von wem habe ich das eigentlich gerade bekommen? Ich habe dich darum gebeten. Du hast mir versprochen, dass du es mir geben wirst. Ich bin dankbar, dass ich das erhalte, was du versprichst. Ich bete deinen Namen an und ich erkenne, dein Name ist tatsächlich heilig und du bist herrlich. Das ist eine Wahnsinnsdynamik. Zum Schluss. Wir bitten um Brot, wir bitten bei unserem Vater um Brot, wir bitten für das Brot für morgen, für den nächsten Schritt. Wir bitten um unser Brot. Wir beten nicht individualistisch. Jeder, der hier vorne stand, zumindest hoffe ich das, ja. Ich habe es ja nicht alles verstanden. Hat aber nicht gesagt, und mein Brot gib mir. Gib mir. Wir beten ja auch nicht zu, oder ich bete ja auch nicht zu meinem Vater, gib mir mein Brot, sondern wir beten zu unserem Vater, gib uns unser Brot. Wir beten in einem Kollektiv. Wir sind oft sehr, sehr schnell dabei. Hauptsache ist mein Bedürfnis gestillt, dann bin ich zufrieden. Aber Gott denkt anders. Gott multipliziert immer das, was er tut. Er möchte, dass wir, sagt hier, setzen, Moment. So. Gott möchte, dass wenn wir ihn bitten, dass wir nicht nur Gott in der Perspektive haben, das ist das erste Gebot. Liebe Gott. Das tue ich. Vater im Himmel. Aber es gibt auch ein zweites Gebot. Und das heißt nicht in erster Linie, liebe dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil dich selbst liebst du so oder so. Liebe deinen Nächsten. Deswegen heißt es, gib uns unser Brot, dass wir nicht einfach auf unsere eigenen Bedürfnisse schauen, sondern indem das, was wir von unserem Vater erbitten, das, was er mir gibt, soll auch dem anderen dienen. Soll auch dem anderen zugute kommen. Darum haben wir Gemeinde und sind nicht Individualisten-Christen, die für sich selber gehen, sondern sind in dieser Gemeinschaft und schauen, was braucht mein Bruder und wir oder meine Schwester, und wir beten doch zu Gott, gib uns das, was wir brauchen, gib uns, nicht mir, gib uns. Und dann zu sehen, ich durfte Teil sein in diesem Prozess, dass jemand anders etwas empfängt. Nicht nur ich alleine, sondern ich darf teilen. Ich darf mich in die Gemeinschaft stellen und darf in diesem kleinen Gebet erkennen, wie Gott sein Grundprinzip zur Erfüllung bringt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Keine Sorge, du wirst nicht zu kurz kommen. Wir dürfen teilen. Wir sollen teilen. Denn wenn wir teilen, tun's auch die anderen. Und wir werden versorgt sein. Teilen wir also unsere Bedürfnisse. Lasst uns mitteilen, das, was wir brauchen. Und gemeinsam beten. Den anderen aufsuchen und sagen, lasst uns gemeinsam beten, dass Gott mir, dass er uns hilft. Und dass wir sehen, dass Gottes heiliger Name und seine Herrlichkeit in die Gemeinde kommt und nicht einfach in Einzelpersonen. Amen.